Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Morgen starten die Viertelfinals in New York, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben ein Viertel der Chancen, wir haben allerdings auch noch sehr viele hochgesetzte Spielerinnen und Spieler. Es ist ein Gebräu, ein Gemisch, das für dramatische letzte fünf Tage eigentlich verspricht. Ich habe Wortfindungsprobleme heute, es tut mir leid.
Ja, weil es ja auch aufregend, gerade bei den Damen. Wir haben die beiden besten Spielerinnen der letzten Jahre gegen drei Tschechinnen, die wirklich alles erreichen können. Naomi Osaka, die noch nie nicht ein Grand Slam Turnier gewonnen hat, wenn sie das Viertelfinale erreicht hat. Und Jessica Pegula, die schon sehr nah dran war, aber es eben noch nicht geschafft hat. Also alles wären spannende Geschichten, egal wie es jetzt am Ende ausgeht.
Ja, absolut. Wir haben am gestrigen Abend noch nicht alle Matches durchgesprochen oder besprochen und die wollen wir nochmal besprechen. Da gab es gestern noch zwei Matches bei den Frauen. Arina Sabalenka hatte keinerlei Probleme gegen Kristina Buchscher, 6:1, 6:4. Wir haben Sabalenka bislang wenig beobachtet, aber sie ist einfach nicht groß gefordert worden bislang.
Nö, sie ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Wir werden gleich bei den Herren noch jemand ansprechen, den wir gleich noch nicht ein einziges Mal erwähnt haben, Lorenzo Musetti. Und ein bisschen ähnliches ist es hier mit Sabalenka. Ihr sind natürlich auch nicht die Gegnerinnen besiegt, die sie hätten wirklich herausfordern können. Elise Mertens wäre so ein Fall gewesen. Die ist aber eben gegen Buchscher ausgeschieden. Und auch hier war es halt wieder arg souverän. 74% in der Serve gewonnen. Habe ja auch gleich nachgeguckt. Hat Buchscher dreimal überhaupt in den letzten 52 Wochen so eine Klatsche beim Serve der Gegnerin kassiert. Die ist da eigentlich ziemlich gut. Sie hat dann nochmal kurz aufgeholt. Im zweiten Satz hat er auch wieder so ein bisschen das gezeigt, was sie gegen Mertens ausgezeichnet hat, so dieses variable Spiel. Aber am Ende ist Sabalenka da zu gut, zu souverän. Aber jetzt beginnt dann der große Spaß für Sabalenka, denn ich glaube, ab jetzt wird es richtig kompliziert für sie.
Ich glaube auch, dass es ab jetzt sehr kompliziert wird. Sie trifft allerdings nicht auf Elena Rybakina. Das haben viele vielleicht erwartet, weil Marketa Vondrousova hier in diesem Turnier zwar sehr stark gespielt hat, aber eigentlich, wir haben es gestern schon so ein bisschen etabliert, eine kleine Saisonarbeiterin ist. Also sie hat sehr viele unkonstante Ergebnisse gehabt und sie war wirklich nur zweimal in diesem Jahr gut. Und das war in Berlin beim Rasenturnier und jetzt hier in New York. Sie hat gestern gegen Elena Rybakina mit 6:4, 5:7 und 6:2 gewonnen. Und sie lag in ihrem letzten Aufschlagspiel bei 5:2, 15:40 zurück. Und hat dann drei Asse und einen Service-Winner gespielt.
Ja, und gegen wen hat sie damals in Berlin gewonnen? Im Viertelfinale? Gegen Arina Sabalenka.
Ja.
Also unmöglich ist es nicht. Und sie hat schon viermal gegen Sabalenka gewonnen. Aber sprechen wir erstmal über das Match gegen Rybakina, denn das war wirklich erstaunlich. Bisher die meisten Asse in ihrer Karriere. 13 hat sie wirklich noch nie geschafft. Insgesamt nur ein qualitativ hochwertiges Match. Beide Spielerinnen waren gut dabei, hatten positive Winner gegen unerzwungene Fehlerbilanz. Sieht man bei den US Open, egal ob Herren oder Damen, jetzt eher selten. Vondrousova hat alles ausgepackt, was sie kann. Also Stopbälle, Slice, Topspin. Gegnerin über die defensive Mürbe gemacht, aber dann eben vor allem dieser Aufschlag. Und gerade im dritten Satz war sie da total dominant und nicht nur mit diesem klassischen nach außen gedrehten Linkshänderinnen-Aufschlag, den wir von ihr kennen und von vielen anderen natürlich auch, sondern auch schön flach durch die Mitte. Und das habe ich noch nicht so häufig von ihr gesehen. Das war gut. Rybakina hatte eine tolle Phase Ende des zweiten Satzes, wo sie dann gezeigt hat, ja, wenn sie in diesen Rhythmus reinkommt, ist sie immer noch eine der am schwersten zu spielenden Spielerinnen auf der Tour. Nur hat Vondrousova halt komplett den Rhythmus genommen. Es hätte vermutlich trotzdem nicht gereicht, hätte sie nicht so einen fantastischen Aufschlagstag gehabt. Aber der war nun mal da und so ist sie dann auch als verdiente Siegerin daraus gegangen.
Ich habe manchmal doch trotzdem das Gefühl, dass Elena Rybakina, sobald sie in irgendeiner Weise auf unkonventionelles Spiel trifft, dass sie so ein bisschen die Sicherheit verlässt, beziehungsweise dass sie nicht mehr so souverän agiert wie Spielerinnen, die ein komplett gerades Spiel zum Beispiel haben, wo ihr ein Schläger gespielt wird. Und von mir aus auch der Topspin von Iga Świątek, Spielerinnen, die ein eher konventionelles Spiel haben. Bei Marketa Vondrousova können wir nicht vom konventionellen Spiel sprechen.
Ja, und Rybakina ist natürlich eine Rhythmusspielerin. Und wenn man ihr den gibt, dann ist sie super. Und wenn man ihr den nicht gibt, ist sie manchmal immer noch sehr gut. Ich meine, sie hat sie Wimbledon gewonnen. Sie hat ja unter anderem im Finale damals gegen Ange Jabeur gewonnen. Das ist auch eine, die den Rhythmus unterbrechen kann. Nur war sie da natürlich insgesamt offensiver, hat sich mehr getraut, in den Court reinzugehen. Und jetzt ist noch viel davon da, außer das Selbstbewusstsein oder die Selbstverständlichkeit ist da vielleicht das richtige Wort. Und da kommt dann so eine Wondrouschewa natürlich genau zum falschen Augenblick.
Ja, Wondrouschewa steht im Viertelfinale. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie im Viertelfinale stehen würde. Ich bin sehr gespannt, ob sie Aryna Sabalenka einen ähnlichen Kampf anbieten kann. Prinzipiell ist das Spiel nicht so unbedingt anders, das von Sabalenka und das von Rybakina. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sabalenka sich besser auf so ein Spiel einstellen kann.
Ja, ist variablere Spielerin, kriegt mehr Topspin rein, hat bessere Stopbälle, ist besser am Netz. Trotzdem, Wondrouschewa kann Sabalenka sicherlich entnerven. Und wenn sie es zum Beispiel schafft, Sabalenka immer wieder ans Netz zu holen und die da keinen Erfolg hat, dann sehe ich schon, wie ihr die Nerven mal wieder abgehen. Und trotzdem kann es sein, dass sich Sabalenka da einfach durchserviert. Denn das ist natürlich etwas, was man bei ihr mal mit einbeziehen muss. Trotzdem, sie wirkt für mich nicht so gut wie im ersten Halbjahr. Der Return ist nicht so gut. Die Nervenstärke ist nicht im selben Maße da. Und das könnte für sie die Hürde sein, an der sie fällt. Und generell glaube ich, dass sie ab jetzt wirklich drei schwierige, komplizierte Matches vor sich hat.
Also, Aryna Sabalenka gegen Marketa Wondrouschewa ist ein Viertelfinale, das andere ist Jessica Pegula gegen Barbora Krejcikova. Die Matches Krejcikova gegen Townsend und Rybakina gegen Wondrouschewa, das war gestern ein ziemlich guter Tag für das Frauenturnier mit diesen beiden Matches.
Ja, ist ja so. Also ich meine, heute haben wir eine der drei Top-Spielerinnen verloren, aber generell ist es ja einfach so, wir haben eine krasse Konstanz im Moment bei den Damen und ab und an kommen dann halt Spielerinnen wie Osaka dazu oder jetzt eben die Tschechinnen und ich würde sagen, ist generell ein Top-Jahr bei den Damen, bei den Grand Slams.
Heute ist eine Topspielerin rausgegangen. Allerdings wurde sie durch eine Topspielerin, eine ehemalige und vielleicht wieder zukünftige Topspielerin besiegt. Naomi Osaka hat gegen Coco Gauff gewonnen mit 6:3 und 6:2. Es wurde als das große Highlight-Match angekündigt und es war auf einem absolut prominenten Platz, ungefähr 20 Uhr deutscher Zeit. Es war Feiertag heute, Labor Day in den USA, also wirklich auch zu einer Zeit, in der die Menschen dort Tennis gucken können. Und es hat leider die Erwartungen nicht ganz erfüllt, weil Coco Gauff mehr mit sich zu kämpfen hatte und Naomi Osaka inzwischen wieder eine ziemliche Souveränität erreicht hat. 6:3, 6:2 steht es am Ende für Naomi Osaka, die im Viertelfinale steht. Und ich habe in Cincinnati gesagt, für mich gehört Osaka zu den geheimen Favoritinnen in New York. Und ich fühle mich hier bestätigt, weil das, was sie spielt und wie sie spielt momentan, das sieht schon wieder sehr selbstverständlich aus.
Sie hat heute allerdings einen großen Assist von Gauff bekommen. Ja. Ich habe das ganze Match geschaut und es war, das muss man einfach so sagen, enttäuschend von Gauff. Denn Osaka hat am Ende 42% erste Aufschläge reinbekommen und hat trotzdem 84% der Punkte gemacht hinterm Aufschlag. Ich wollte noch nachgucken, ob es die schlechteste Return-Leistung in der Karriere von Gauff ist. Ich gehe davon aus, dass in den Top 5 drin ist. Und das war eine Quote von 42%. Das ist schwach. Und es war quasi jedes Mal so, egal ob beim Aufschlag oder beim Return, wenn Osaka in ihre Offensivmuster reingekommen ist, hat Gauff keine Chance mehr gehabt. Dann hat Osaka das einfach runtergespielt, egal ob es 2, 4 oder 6 Schläge gebraucht hat. Sie hat es dann souverän nach Hause gebracht. Und Gauff hat unglaublich viele Fehler gemacht. Häufig 3., 4., 5. Schlag. Und es waren wirklich Fehler von der Kategorie unerzwungen. Also es waren jetzt keine, 3 cm ins Aus, weil zu nah an die Linie gespielt oder an der Netzkante hängen geblieben, sondern ganz viele Linienmeter ins Aus gingen. Egal ob zu lang, zu weit. Das war einfach eine richtig schlechte Leistung von Gauff. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe ihre PK jetzt nicht gehört, aber habe gerade ein Bild davon gesehen. Sie sieht sehr traurig aus. Ich kann es verstehen, denn das läuft unter wirklich schwach. Ich gehe davon aus, dass sie sich in den nächsten Monaten wieder stabilisieren wird. Und für mich ist sie völlig zu Recht die drittbeste Spielerin der Welt und gehört zumindest in eine Kategorie zwischen Świątek und Sabalenka auf der einen Seite und dem Rest auf der anderen Seite. Und trotzdem muss man hier rausstreichen, Osaka hat bisher wirklich nur viermal in ihrem Leben ein Viertelfinale erreicht, hat dann jeweils auch das Turnier gewonnen. Das heißt für sie keine Selbstverständlichkeit, durch so ein Achtelfinale durchzukommen. Und sie hat konzentriert gemacht, abgebrüht gemacht und ich fand es von ihr eine exzellente Leistung, wenn man bedenkt, wie wenig der Aufschlag gekommen ist.
Aber in den letzten Jahren hat sie dann auch bei solchen Dingen, gerade wenn der Aufschlag nicht so gekommen ist, hat sie gerne mal gewackelt. Und ich finde, das ist momentan so ein kleines bisschen raus, weil sie hat wieder Selbstbewusstsein, sie fühlt sich auf dem Platz sehr wohl, sie hat offensichtlich Spaß am Tennis momentan, was sehr, sehr toll ist. Und ich habe das Gefühl, dass jemand wie Tomasz Wiktorowski, der da jetzt gekommen ist und der eine unglaublich beruhigende Präsenz zeigt, dann ja auch damals schon mit Iga Świątek an ihrer Seite, immer eine sehr, sehr beruhigende Präsenz hatte, dass der gar nicht so viel machen musste und trotzdem hier wahrscheinlich der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt war.
Ja, eben weil er auch so unaufgeregt ist und weil er so geradlinig ist. Und jetzt werden wir sehen, reicht das Spiel von Osaka noch, um mitzuhalten. Denn jetzt wird schwer. Also jetzt kommt Muchova, danach kommt wahrscheinlich Świątek, dann mal schauen, wer im Finale ist. Jetzt kommen drei richtig schwierige Matches. Und wenn es die Osaka von früher ist, dann kann sie das Turnier gewinnen. Wenn nicht, war es immer noch ein voller Erfolg. Aber jetzt wird es richtig interessant. Und ich finde es schwer einzuschätzen, wie weit es für sie jetzt wirklich gehen wird.
Ich sage trotzdem noch, und auch wenn dich das nervt, ich weiß, dass dich das nervt, ich sage trotzdem, eine Naomi Osaka, die um Titel mitspielt bei den großen Turnieren, kann nur gut fürs Frauentennis sein.
Ja, ich führe die Diskussion nicht so gern.
Gut, ich weiß. Ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Naomi Osaka trifft auf Karolina Muchova. Die hat heute gegen Marta Kostyuk in einem unglaublich spannenden Duell, nicht immer hochklassigen, aber spannenden Duell, mit 6:3, 6:7 und 6:3 gewonnen. Im ersten Satz war Muchova leicht die bessere. Kostyuk hat einmal ihren Aufschlag verloren, das am Anfang, und dann konnte Muchova ihre Break transportieren. Im zweiten Satz hatte sie dann große Probleme an Rücken, brauchte einen Medical Timeout, bewegte sich auch nicht gut und trotzdem hielt sie sich immer in diesem Aufschlagspiel und in ihren Aufschlagspiel. Sie kam in den Tiebreak, den verlor sie dann aber mit 7:0, weil Marta Kostyuk dann wirklich ihre beste Phase hatte in dem Spiel. Im dritten Satz hat Muchova dann sich wieder gefangen. Sie konnte nach einer Behandlung durch die Physiotherapeutin, die ihren Rücken massiert hat, ich glaube es war eine Blockade im Rücken, konnte sie wieder besser spielen. Und im dritten Satz entwickelte sich eine wirklich dramatische Begegnung, die am Ende Muchova mit 6:3 im dritten Satz gewonnen hat. Sie ist über die Ziellinie so ein bisschen gewankt. Sie hat jetzt viermal hintereinander drei Sätze gespielt, zweimal mindestens 3 Stunden, beziehungsweise hier 2:53. Sie wird so ein bisschen auf dem Zahnfleisch ins Viertelfinale gehen gegen Naomi Osaka. Aber wie sie sich hier durchgebissen hat, das ist groß gewesen.
Ja, und wir müssen sagen, du hast das Match kommentiert. Und ich frage dich auf jeden Fall gleich noch so ein bisschen danach. Zwei der Sachen, die mir aufgefallen sind. Kostyuk war super dominant hinterm ersten Aufschlag. Also hat über 80% der Punkte gewonnen. Und
nur 45% erste Aufschläge reingebracht.
52 werden mir angezeigt.
Und 52 am Ende, ja. Sie hatte zwischendurch 45, Entschuldigung, ja.
Und sie hat am Ende auch nur 2 Punkte weniger als Muchova. Sie hat 24 Winner mehr, hat 12 Unforced-Errors mehr. Also statistisch gibt das Match eigentlich her, dass Kostyuk hier die bessere Spielerin war, bis auf eine Statistik. Und das ist, dass sie nur 1 von 10 Breakbällen genutzt hatte. Ja. Muchova war effizient, 3 von 6. Aber ich würde dir zustimmen, Muchova hat sich über die Ziellinie geschleppt und scheint ja wirklich auch, da will ich auf jeden Fall noch nachfragen, weiterhin vor allem auf der Rückhand nur slicen zu können, nicht wirklich Topspin spielen zu können. Und ich glaube fast, sie fragt sich auch, wie sie hier überhaupt im Viertelfinale gelandet ist. Ich meine, wie siehst du es?
Nee, also sie kann die Rückhand durchziehen, sie tut es aber nicht häufig. Also sie umläuft immer noch die Rückhand sehr häufig, aber wenn sie muss, kann sie diese Rückhand mit beiden Händen durchziehen. Sie hat zwischendurch den einen oder anderen Slice wieder drin gehabt und ich glaube, am Ende wurde es auch wieder ein bisschen mehr. Aber diese Geschichte, die wir in Wimbledon hatten, wo sie überhaupt keine beidhändige Rückhand spielen konnte, die ist vorbei. Da ist sie besser drauf inzwischen. Und sie hat dann auch hinterher gesagt, sie hat ein bisschen körperlich gestruggelt, aber sie hat nicht das Handgelenk angesprochen, sondern wirklich nur ihren Rücken, der so ein bisschen Probleme gemacht hat. Und ansonsten fand ich, war das, was die Rückhand anging, schon wieder ordentlicher und besser auf jeden Fall als in Wimbledon.
Wer hat sie da eigentlich interviewt, weißt du das?
Dana Matthewson, ehemalige Wheelchair-Spielerin.
Ah, okay. Weil ich habe mir schon gedacht, dass sie eine ehemalige Tennisspielerin ist, konnte sie jetzt aber nicht zuordnen. War irgendwie eine coole, unerwartete Aktion, ne? Kennt man von den Australian Open, wo wie heißt der?
Alfie
Hewitt, doch. Ja. Nee, das ist der Brite.
Das ist der Brite.
Also, ich
suche es raus, während du weitersprichst.
Wunderbar. Ja, war eine unerwartete und coole Aktion. Also da saß offensichtlich eine Tennisspielerin im Rollstuhl, die sie interviewt hat, ohne dass da jetzt groß Aufhebens drum gemacht wurde. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie die Aktion des Jahres draus machen. Aber ich fand's cool. So soll es sein. So soll es eingebunden sein. Und es war ja generell ein bisschen schade, dass dieses Match abgeschoben worden war, in Anführungszeichen, auf den Court 17, weil
Grandstand, nicht Court 17, Grandstand.
Grandstand, weil das Venus-Match im Doppel halt
ja.
Auf dem, wie heißt der?
Louis Armstrong.
Auf Louis Armstrong war. Vielleicht auch zu Recht, bin mir sicher, das ist, was die Leute sehen wollten. Aber es war einfach eine bemerkenswerte Aktion und ich fand's cool und wollte es einmal erwähnt haben. Und ich frage mich, ob es am Ende die Art von Matches aus der Kostyuk lernt. Kostyuk ist graduell besser geworden über den letzten Jahren, aber ich habe das Gefühl, es fehlt noch so der entscheidende Schritt. Es fehlt auch mal so ein Match zu gewinnen. Sie ist nah dran, sie hat sich als eine Top-20-Spielerin etabliert, sie ärgert die Großen, besiegt sie aber nicht, hat das Talent meiner Meinung nach, wenn sich alles zusammenfügt, eine ähnliche Karriere wie Mochova hinzulegen, also auch mal ein Grand-Slam-Finale zu spielen, die Top-10 reinzukommen. Aber es fehlt immer noch irgendwas. Und heute war Mochova da, um besiegt zu werden.
Dylan Alcott heißt der.
Ja,
australische, genau. Tennisspieler, Wheelchair-Tennisplayer, Spieler. Also was mir heute aufgefallen ist, ist, dass sie in manchen Fällen unnötig aufs Gaspedal gedrückt hat. Weil manchmal hätte ein zweiter, dritter, vierter Ball noch Wunder bewirkt, meiner Meinung nach, und da versucht sie zu früh auf den Punkt zu gehen. Und ich glaube, dass das noch so dieser kleine Punkt ist und dieser kleine Schritt ist, den sie noch machen muss, um dann am Ende wirklich die großen Spielerinnen zu schlagen und dann auch weiterzukommen. Es wäre ihr zweites Viertelfinale in einem Grand Slam gewesen, hätte sie heute gewonnen. Das hat sie jetzt nicht geschafft. Dafür steht Karolina Mochova zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale bei den US Open. Und sie hat diesen Schritt schon gegangen, dass sie einfach dieses Tennis spielen kann, was ihr zwischendurch gut tut, beziehungsweise womit sie dann über die Ziellinie kommen kann, dieses ultra variable Spiel. Und wenn sie dann fit ist, und das war sie dann wieder im dritten Satz, dann ist sie einfach eine sehr gefährliche Gegnerin. Und das wahrscheinlich dann auch im Viertelfinale jetzt gegen Naomi Osaka. Und da bin ich sehr gespannt auf das Match. Wenn sie
fit ist. Also eigentlich sollte Osaka da als leichte Favoritin reingehen. Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, außer Mochova quält sich noch eine Runde weiter und vielleicht schafft es Mochova daraus, ein total physisches Match zu machen und Osaka vor Fragen zu stellen. Ich gehe jetzt allerdings mal davon aus, dass Osaka besser servieren wird. Und dann wird Mochova selber auch ordentlich einen raushauen müssen, um da mithalten zu können. Die beiden haben gleich viermal gespielt, ausgeglichene Bilanz, also nichts, aus dem man jetzt unbedingt was rauslesen kann. Aber wie gesagt, für mich ist Osaka leichte Favoritin und könnte dann wirklich auf Świątek treffen. Und das wäre natürlich ein Knaller, gerade ob der Coaching-Situation.
Übrigens, momentan läuft dieses Doppel von Venus Williams und Leila Fernandes gegen Ekaterina Alexandrova und Zhang Zhuai. Der Court Louis Armstrong ist voll. Also,
ja, es ist auch. Also, hätte ich ein Ticket dafür, hätte ich das auch ehrlicherweise lieber sehen wollen.
Na klar.
Sind wir, also geht doch allen so. Oder fast allen.
Ja. Das ist auch richtig so. Iga Świątek hat mit Ekaterina Alexandrova heute allerdings auch schon mal den Boden feucht aufgewischt. 6:3, 6:1. Und hat vor ihrem On-Court-Interview dann noch Wim Fissets eine Nachricht geschrieben, dass er bitte noch einen Court buchen soll. Sie möchte noch ein paar Minuten trainieren.
Ja, Alexandrova gibt jetzt natürlich auch nicht den Ball zum Trainieren. Und jetzt hat man aber auch gesehen, wo die Problemchen bei Alexandrova sind. Denn heute ist sie nicht unbedingt mit den eigenen Waffen geschlagen worden, aber sie ist halt in die Ecken wirklich einfach reingeschickt worden. Sie ist mit viel Spin auf der Vorhand angespielt worden und da kamen dann die Fehler von ihrer Seite. Und da muss man sagen, dass Świątek heute wieder sehr souverän serviert hat. Im Moment ist ihr erster Aufschlag wirklich eine Waffe. weil er ihr erlaubt, so ein Match halt einfach den Rhythmus zu setzen und konzentriert durchzugehen, zu bestimmen, was passiert. Und hier lag sie kurz mit dem Break hinten und hat dann einfach auf Autopilot hinterm Aufschlag gestellt und ihre Vorhand war heute besser drauf als in den letzten Matches und so war es ein total souveräner Sieg und hat Alexandro halt die Grenzen aufgezeigt. Wenn sie auf eine trifft, die Power mitgehen kann und die aber vielleicht noch ein bisschen variabler und stabiler ist als sie, dann wird es halt doch ziemlich schwierig für sie.
Iga Świątek trifft im Viertelfinale auf Amanda Anisimova oder Beatrice Hadatmaja. Amanda Anisimova hat noch eine kleine Rechnung offen.
Boah, ist die Frage, will sie die wirklich vergleichen? Also,
kann sie läuft die begleichen? Das ist die Kann sie die begleichen? Das ist die Frage auch.
Ja, ich meine, sie läuft Gefahr, wirklich auch im Viertelfinale wieder nur 3 Spiele zu holen. Also Świątek wird da jetzt keinen Mitleidsbonus verteilen. Ich sehe auch nach dem Wimbledon-Finale im Spiel von Anisimova nix, um Świątek wirklich in Gefahr zu bringen. Selbiges gilt für Hadatmaja. Von daher, ich gehe davon aus, dass Świątek ins Halbfinale einzieht. Und wenn es Anisimova doch gelingt, dann gönne ich sie sehr, weil ich meine, das war halt einfach total unangenehm, was ihr passiert ist. Und wenn es Hadatmaja ist, na gut, dann haben wir halt doch noch eine große Überraschung im Damenturnier.
Das waren die Frauen, die hier 3 von 4 Viertelfinalistinnen heute dann ermittelt haben, beziehungsweise 7 von 8 stehen fest. Das Match zwischen Amanda Anisimova und Beatrice Hadatmaja in der Night Session. Kommen wir zu den Herren, denn die haben gestern Abend auch noch 2 Viertelfinalisten ermittelt und das waren Novak Djokovic und Taylor Fritz. Novak Djokovic hat mit Jan-Lennard Struff relativ kurzen Prozess gemacht. 6:3, 6:3, 6:2. Es war die beste Leistung von Novak Djokovic seit Zeit?
Irgendwann Wimbledon?
Wimbledon ja auf jeden Fall, weil er hat dazwischen nicht mehr gespielt, aber ich fand ihn in diesen 1:49 fand ich ihn schon wirklich bärenstark und Jan-Lennard Struff hatte keine Chance und hat hinterher gesagt, ja gut, hat er mir die Ohren lang gezogen, damit muss ich leben, aber das war schon stark von Djokovic.
Genau, und er hat das gemacht, was man erwarten konnte. Er hat den Ton gesetzt, also er hat auf die schnellen Punkte gesetzt, er hat Struff weggedrängt. Ich hätte nicht erwartet, dass es gleich dann ganz so klar wird, aber Struff ist halt einfach nie ins Match hineingekommen. Also hat, muss man auch sagen, nur 49% erste Aufschläge reinbekommen, haben schon häufig darüber gesprochen, es müssen einfach mehr sein. Djokovic wusste, was die Aufgabe ist, ist dementsprechend voll konzentriert hingekommen, musste sich trotzdem zwischendrin behandeln lassen. Ich würde sagen, das Alter zeigt sich trotz allem, aber hier, und das hat Djokovic, müssen wir einfach sagen, in den letzten Jahren gelernt, hat er es geschafft, die kurzen Punkte zu dominieren. Und das ist, was ihn im Moment kompetitiv gegen Alcaraz macht, was ihn immer noch gegen ganz viele mithalten lässt, ist, dass er halt mittlerweile selber einen der wahrscheinlich 1 der 10 besten Serves auf der Tour hat, dass er zumindest an manchen Tagen noch gut returnieren kann. Und so hat er hier den Ton gesetzt und Struff konnte eben nicht das machen, was ihm gegen Tiafoe und Rune gelungen ist, die zu dominieren. Er ist von Djokovic dominiert worden und dann reicht die Defensive doch nicht, um gegen so einen Topspieler wirklich mitzuhalten.
Ja, für Struff kann man trotzdem sagen, es ist ein erfolgreiches Turnier gewesen, durch die Quali durchgegangen, 3 Runden gewonnen, unter anderem Holger Rune besiegt. Er ist wieder unter die Top 100 zurückgekehrt. Diese Niederlage sollte ihm nichts ausmachen.
Nö, das Jojo geht wieder nach oben und wir gucken mal, wo es dann stoppt. Und ja, ich fürchte, wenn es dann nochmal runtergeht, dann ist vorbei, aber jetzt kann er sich sicherlich erstmal ein Jährchen wieder oben halten.
Ja, und für ihn geht es darum, sich zu qualifizieren, dass er nicht nochmal durch die Quali muss bei den Australian Open. Ich glaube, da hat er wirklich keinen Bock drauf und er hat ja hier gegen Taro Daniel in der Qualifikation wirklich ein bisschen Glück gehabt, dass nach dem ersten Satz dann die Regenpause kam und er sich so ein bisschen setteln konnte, weil da war er bis zur Regenpause chancenlos und danach kam er zurück und hat das Match dann noch gedreht. Also da muss man dann auch ein kleines bisschen Glück haben, trotzdem Jan-Lennard Struff hier mit einer richtig, richtig guten Begegnung und er kann dem deutschen Davis Cup Team dann in Japan in einer Woche beziehungsweise in 10 Tagen dann helfen. Novak Djokovic trifft auf Taylor Fritz morgen in der Late Night Session. Taylor Fritz hat gegen Thomas Machac mit 6:4, 6:3, 6:3 gewonnen. Thomas Machac mit seinem Stil, wo er die Bälle früh nimmt, wo er versucht, möglichst früh auf den Punkt zu gehen, war chancenlos gegen den Aufschlag von Taylor Fritz, der dazu auch noch gut returniert hat.
War generell chancenlos, ne? 17 Winner für jemanden, der so von seinem Offensivspiel abhängt wie Machatsch, war auf jeden Fall nicht genug. Und Fritz, irgendwie als ich heute joggen war, habe ich gedacht, Fritz und, also sagen wir so, wenn man jetzt auf die letzten beiden Saisons guckt, jeweils die erste Saisonhälfte von Zverev und die zweite von Fritz kombiniert das, was Zverev früher mal gewesen ist. Im Moment ist Fritz in der zweiten Saisonhälfte locker in den Top 4 drin. Zverev ist es in der ersten Saisonhälfte. Und Fritz hat es in Wimbledon, muss man sagen, dann wirklich ziemlich routiniert gemacht, hier auch routiniert. Jetzt kommt natürlich für ihn die große Aufgabe, in 10 Matches noch nie gegen Djokovic gewonnen. Und ich bin immer noch skeptisch, ob er es schaffen wird. Aber das war sehr souverän gelöst und alle Pflichtaufgaben sind eingetütet. Und jetzt wird es spannend für ihn.
Jetzt kommt die große Aufgabe und die große Aufgabe ist Novak Djokovic. Taylor Fritz gegen Novak Djokovic morgen in der Night Session, beziehungsweise wenn ihr es hört, heute Nacht, so gegen 3 Uhr, 3.30 Uhr wird dieses Match beginnen. Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Kommen wir zu den Matches, die es heute gab. Da fangen wir beim klarsten Duell an, wobei die sich da zwei den klarsten Sieg teilen. Der eine ist ein Spieler, den wir bislang auch noch nicht so richtig betrachtet haben. Lorenzo Musetti. Der hat gegen Jean-Marc Monnard mit 6:3, 6:0 und 6:1 gewonnen. Und Lorenzo Musetti, der spaziert nicht durch dieses Turnier, sondern er schleicht so ein bisschen durch dieses Turnier. Er hat gegen Giovanni Impeci-Perica einen Satz abgegeben in der ersten Runde, gegen David Goffin 6 Spiele, gegen Flavio Cobolli, der allerdings von der Wand gelaufen war, 5 Spiele, und bis der aufgegeben hat, und jetzt 4 Spiele gegen Jean-Marc Monnard. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und er hat am Anfang hat er diesen Aufschlagriesen bekommen mit Giovanni Impeci-Perica und seitdem cruist er durch und macht das, was von ihm verlangt wird und noch ein bisschen mehr. Und das ist schon inzwischen eine sehr große Konstanz. Und jemand wie ich, der gedacht hat, auf schnellen Hartplätzen wird er mit seiner Rückhand Probleme kriegen, wird eines Besseren belehrt.
Hat er ja auch jahrelang. Also das kann man schon festhalten. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe von dem Match genau einen Punkt gesehen. Ich habe nämlich nach Muchova rübergeschaltet und das war der Matchball. Also ich habe wirklich genau einen Punkt davon gesehen und auch sonst von Musetti noch nicht viel im Turnier. Aber was ich als Highlights gesehen habe, mir angelesen habe, spielt das jetzt doch eher ein bisschen wie auf dem Sand. Also auf seine Physis, auf seine Defensive bauend, schauend, dass er das Match kontrollieren kann, den Gegner erstmal nicht gewinnen lässt und dass er beim Serve sich wirklich darauf konzentriert, das durchzubringen und hat heute eine niedrige Quote, aber war dahinter dann sehr erfolgreich. Und er wird im nächsten Match, so wird es mal annehmen, dass Sinner sein Gegner sein wird, vermutlich ziemlich chancenlos sein. Aber trotzdem ist es für ihn ein Riesenerfolg. Denn er hatte diese überragende Sandplatzsaison. Er lief jetzt allerdings auch Gefahr, aus den Top 10 im Jahresrace rauszufallen, weil ihm halt einfach außerhalb bisher nicht viel gelungen ist. Und in der Theorie hat er die Anlagen, um auch auf Hardcourt zumindest, weiß ich, in den Top 20 zu sein, wenn schon nicht in den Top 5 wie auf Sand. Und das konnte er jetzt hier erstmals so richtig bestätigen. Jetzt bin ich gespannt, ist das eine Initialzündung oder war das jetzt eine Eintagsfliege? Ich vermute eher, dass es eine Initialzündung ist und bin jetzt gespannt auf seinen Herbst. Jetzt wirklich eine Annahme, dass wenn Sinner gegen Bublik durchkommt, er muss jetzt hier relativ kleine Schranken weisen wird.
Sinner gegen Bublik heute in der Night Session. Die beiden haben jetzt schon zweimal gegeneinander gespielt in diesem Jahr und zwar bei zwei relativ prominenten Matches bei den French Open und in Halle. Bin ich sehr gespannt auf die dritte Ausgabe. Bublik seit 59 Aufschlagspielen ohne Break gegen sich. Da wird einer der besten Return-Spieler heute eine große Aufgabe für Bublik sein.
Ja, und nur einer von zwei Spielern, der Sinner in diesem Jahr geschlagen hat.
Genau.
Darf man auch nicht vergessen. Irgendwie schwer vorstellbar, dass Bublik das wirklich gewinnt. Ich kann mir aber vorstellen, dass eine ziemliche Chaospartie wird, in der dann allerdings am Ende wieder mal die Solidität von Sinner das Ganze doch entscheidet. Irgendwie, weiß ich, so im vierten Satz mit 6-4 oder sowas.
Ja, wir werden sehen. Noch nicht ganz so klar hat Alexis Menor die Runde der letzten 8 erreicht. Er gewann gegen Leandro Riedi mit 6:3, 6:2, 6:1. Riedi hatte im dritten Satz Probleme im Oberschenkel und konnte nicht mehr richtig sich abdrücken beim Aufschlag. Vorher hat er nur in ganz kleinen Ansätzen gezeigt, was er kann und wie er das Tennis in den nächsten Jahren bereichern kann. Mit einer super Vorhand, mit einem unglaublichen Return. Also der steht an der Grundlinie und es ist egal, gegen wen er spielt. Er steht an der Grundlinie und versucht, den Ball möglichst früh zu nehmen. Das letzte Mal, als ich das so in dieser Form gesehen habe, das war Jonas Björkman in den 90ern. Rede ist da wirklich, dem ist das völlig egal alles und zwischendurch spielt er einfach unglaubliche Return-Winner. Aber gegen Alex de Minaur, die Solidität in Person, war da heute kein Kraut gewachsen. De Minaur gewinnt mit 6-3, 6-2, 6-1. Er hätte den zweiten Satz 6-0 gewinnen müssen. Da hat er aber nochmal einen Break kassiert, war er ziemlich sauer darüber, dass er hier nochmal zwei Spiele abgegeben hat. Aber am Ende steht der Viertelfinaleinzug mit de Minaur, hat hinterher gesagt, das ist das, wofür ich trainiere, ich will bei diesen Turnieren in den letzten 8, in den letzten 4 sein und ich will jetzt unbedingt dann auch mal das Halbfinale erreichen. Ich möchte mit den anderen Jungs um die Turniersiege mitspielen. Der hat ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Wie weit ihn das bringen wird, das werden wir sehen. Aber de Minaur ist hier sehr souverän im Viertelfinale.
Genau, alle Pflichtaufgaben erledigt. Und jetzt kommt das wahrscheinlich wichtigste Match seines Lebens. So komisch das klingt, weil er hat ja schon große Matches auch im Viertelfinals gespielt, aber das ist jetzt die Chance, endlich ein Halbfinale zu erreichen.
Das ist jetzt die große Chance, ein Halbfinale zu erreichen. Und er trifft jetzt auf Felix Auger-Aliassime. Und wer gedacht hat, ja, Felix Auger-Aliassime gegen Alexander Zverev, da hat er mal einen guten Tag erwischt und so. Und jetzt fällt er wieder zurück. Er hat gegen Andrei Rublev weitergemacht. 7-5, 6-3, 6-4. Rublev war relativ chancenlos.
Ja, hat früh mit dem Break geführt, 4-2, und dann hat Auger-Aliassime komplett übernommen. Vielmehr hat die Vorhand von Auger-Aliassime komplett übernommen. Es war wieder eine beeindruckende Leistung und was mir hier sehr gut an ihm gefällt, er bewegt sich komplett offensiv in die Vorhand hinein. Also er macht den Schritt in den Court hinein. Egal, ob beim Return oder wenn er mit der Vorhand angreift, er ist immer noch in der Lage, die Rückhand weitestgehend zu umlaufen, vor allem in den wichtigen Momenten, und macht halt einfach unglaublichen Druck. Und Rublev hat ja brav mitspielen können, hat ja selber genug Power, aber jetzt nicht so diesen Angriffsgeist, den Auger-Aliassime dann entwickeln kann, und ist da ehrlicherweise ziemlich untergegangen. Ich weiß auch gar nicht, was er so viel anders hätte machen können, weil er nicht so viele Möglichkeiten hat wie Auger-Aliassime. Also Auger-Aliassime hat über die letzten 5 Jahre natürlich bei weitem nicht die Konstanz in den Leistungen gehabt von Rublev und hat ja auch schon viele Matches gegen Rublev verloren. Unter anderem damals in Madrid das Finale, was Rublev das Masters-Turnier gewonnen hat. Aber hier hat man gesehen, in Auger-Aliassime in Topform ist besser als Rublev. Auger-Aliassime in schlechter Form ist es allerdings nicht. Nur er ist im Moment in Topform. Und ich bin jetzt so gespannt auf das Viertelfinale gegen de Minaur, denn das halte ich für ziemlich offen. De Minaur returniert wesentlich besser, als es heute Rublev getan hat. Und trotzdem ist der Aufschlagmoment so effektiv, dass ich mich frage, ob hier Auger-Aliassime mit dieser Kombination aus Aufschlag und Vorhand es doch schafft, nochmal ein Halbfinale bei den US Open zu erreichen.
Daniil Medvedev hat sich von Gilles Savara getrennt nach 8 Jahren. Kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Andrei Rublev sich auch von Fernando Vicente trennt und sich denkt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, um vielleicht ein Halbfinale zu erreichen bei dem Grand Slam. Ich versuche nochmal was Neues.
Ich meine, dafür sollte ja eigentlich Marat Safin da sein, ne?
Ja. Marat Safin hat übrigens ein neues Level an Coolsein freigeschaltet. Hast du ihn gesehen auf der Tribüne?
Nicht, dass er mir aufgefallen wäre. Och,
der sieht aus wie der frühere Sänger von Soundgarden, wie Chris Cornell. Mit so einer Sonnenbrille, mit langen Haaren. Auch er sieht fabelhaft auf, ähnlich wie Robin Haase.
Ja, ist auch ungefähr unser Alter, ne?
Ja. Er ist ein bisschen jünger als ich.
Und ein bisschen älter als ich, glaube ich. Ja. Aber es wäre jetzt nicht spezifisch aufgefallen, aber ich weiß, dass er die ganze Zeit da ist.
Ja, und vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Hauptcoach wird von Andrei Rublev, aber ich könnte mir vorstellen, dass Andrei Rublev sagt, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Alle die so 27, 28 sind, die haben hier eine Aufgabe vor sich. Und mal gucken, ob Rublev oder Zverev dann jetzt in den nächsten Monaten dann noch was anderes machen. Auf jeden Fall Felix Auger-Aliassime gegen Alex de Minaur. Das ist das Viertelfinale, was jetzt noch steht. Und heute Nacht wird dann Jannik Sinner gegen Alexander Bublik spielen. Noch einen Blick dann gerade auf das Herrendoppel, weil dort ist man mit einem richtig eisernen Stahlbesen durchgefegt worden. Julian Cash und Lloyd Glasspool sind schon ausgeschieden, das waren die an 1 gesetzten. Marcelo Arevalo und Mate Pavic sind heute ausgeschieden gegen Tomas Machac und Matěj Vocel aus Tschechien. Matěj Vocel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher gar nicht. Ist jetzt auch gerade erst in die Top 100 ja reingekommen durch diesen Doppelerfolg. Die sind ausgeschieden. Dann sind Christian Harrison und Evan King schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die an 3 gesetzten Helio Vara und Patton sind gegen Robin Haase und Konstantin Franzen ausgeschieden. Und wir haben 3 deutsche Doppel im Achtelfinale. Das sind einmal Jakob Schneider und Mark Wallner. Die haben gegen Alexander Erler und Galloway gewonnen mit 7-6 im dritten Satz. Wir haben Franzen Haase im Achtelfinale. Gut, da ist ein Niederländer dabei. Und wir haben Kravitz-Pütz im Achtelfinale. Die haben sich heute etwas schwer getan gegen Williams und Winnegar mit 7-6 und 7-6 gewonnen. Aber da ist das Draw aber mal richtig offen.
Ja, 2 Sachen fallen mir auf. Einerseits Marcus Willis steht in der dritten Runde. Natürlich. Also er versucht es wirklich mit ernst zu nehmen, der Doppelspieler. Und das andere ist, es fühlt sich komisch an, dass wir hier erst in der dritten Runde sind und nicht schon im Viertel- oder Halbfinale. Aber es ist natürlich dem geschuldet, dass das Mix einfach, sag ich mal, halb abgeschafft wurde und deswegen sich hier auch alles ein bisschen verzögert. Das heißt, wir sind im Doppel lustigerweise hinter dem Einzel und häufig holt das Doppel ganz schnell im Laufe des Turniers auf und ist dann ja auch vor dem Einzel meistens zu Ende. Und das fühlt sich etwas komisch an und daher noch gar nicht so ganz entwickelt. Und ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich eine totale Überraschungskiste wird oder ob dann, weiß ich, eben Kravitz-Biss oder Salisbury-Skavsky das am Ende dann doch die eher etablierten Paare holen.
Kravitz-Biss spielen jetzt gegen Yuki Bambri und Michael Venus und Jakob Schneider, Mark Wallner spielen gegen Sadio Dumbia und Fabian Rebull. Wir werden euch da natürlich in den nächsten Tagen dann noch auf dem Laufenden halten. Haben wir noch was? Ich glaube nicht, ne?
Können noch kurz sagen, wer morgen spielt.
Ah ja, da können wir tatsächlich nochmal drauf schauen. Morgen, wir wissen, welche Einzel morgen spielen. Der Rest ist noch nicht klar. Das Arthur Ashe Stadium ab 17.30 Uhr. Jessica Pegula gegen Barbora Krejcikova als erstes. Danach Jerzy Lehecka gegen Carlos Alcaraz. Und in der Night Session erst Arina Sabalenka gegen Markéta Vondrousova. Und dann Novak Djokovic gegen Taylor Fritz. Das sind alles 4 tolle Matches. Auch wenn ich glaube, dass Lehecka gegen Carlos Alcaraz eine eher kürzere Nummer werden wird.
Ja, sind wir ehrlich, Night Session ist schon wieder geiler. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass die richtig guten Matches am Tag angesetzt wurden wegen Labor Day Weekend. Jetzt wird alles wieder in die Nacht verschoben. Ist jetzt für uns natürlich nicht so günstig. Und ich finde, Sabalenka Vondrousova war schon im potenziellen Höhepunkt des Turniers. Vielleicht hype ich das Match jetzt zu viel, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ein ziemlicher Knaller wird. Und Djokovic gegen Fritz, du hast gestern gesagt, du glaubst, dass Fritz gewinnen kann. Ich glaube, er glaubt es auch. Und ich mag ihn in seiner ganzen Art. Ich finde es auch cool, dass er irgendwie nicht aufgegeben hat mit Ende 20, sondern ist halt einfach weiterhin probiert. Aber ich kann es mir trotzdem irgendwie schwer vorstellen, dass er Djokovic wirklich rausnimmt.
Ja, also er glaubt nur sicherlich, dass er das gewinnen kann. Und Mookie Wilson, ein Baseballspieler, das muss ich immer wieder zitieren. Wenn du sagst, ich glaube, dass Fritz das gewinnen kann, Fritz glaubt es auch, dass er das gewinnen kann. Mookie Wilson, ein früherer Baseballspieler, hat mal das unglaubliche Zitat gebracht. When I'm in a slump, I comfort myself by saying, if I believe in dinosaurs, then somewhere they must be believing in me. And if they believe in me, then I can believe in me. Also, er hat gesagt, wenn ich mal in einer schlechten Phase bin, dann tröste ich mich damit, dass wenn ich an Dinosaurier glaube, dann glauben Dinosaurier auch irgendwo an mich. Und wenn die an mich glauben, dann kann auch ich an mich glauben. Dann kann auch Taylor Fritz an seinen Sieg glauben, wenn ich an seinen Sieg glaube.
Oh, ich glaube auch, dass Taylor Fritz klug genug ist, das Match zu gewinnen und das fantastisch analysieren kann. Ich weiß nicht, ob er gut genug ist, um es zu gewinnen. Aber wenn er es schafft und wenn er hier über diese Hürde rüberkommt und das bei den US Open, ich meine, das wäre wirklich der Sieg seines Lebens, ja. auch noch vor dem Tiafoe-Match im letzten Jahr, weil dann hätte er es allen bewiesen gegen den Djokovic, der okay gespielt hat in den Turnieren, natürlich nicht überragend, aber okay gespielt hat, würde ich vermute im letzten Treffen der beiden doch noch einen Sieg bekommen. Für ihn wäre es eine fantastische Geschichte. Für Djokovic zählt natürlich nur ein potenzielles Halbfinale gegen Alcaraz, von dem ich jetzt auch mal ausgehe, dass Alcaraz das erreichen wird. Und ja, für mich bisher wirklich eins der möglichen, oder jetzt einfach so in der Antizipation eins der Matches des Turniers.
Ja, also für mich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Ausgang dieses Matches. Wir werden das am Mittwoch zusammenfassen. Morgen gibt es keinen Podcast. Das letzte Mal, dass es diese US Open keinen Podcast gibt. Danach sind wir täglich dabei. Oder du hast schon wieder die Pläne geändert. Hast du nicht?
Nee, ich wollte nur sagen, dass wir eben mal die Night Session dann am Donnerstag, wir nehmen Freitagmorgen den Damen-Halbfinal-Podcast auf und dann müssen wir mal gucken, wann wir den Freitagnacht oder Samstagmorgen aufnehmen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wann die da ihre Halbfinal spielen, aber ihr werdet so schnell wie möglich von uns jeweils hören.
Das war's. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip in Charge.
Der Tennis Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.